Ich weiß nicht, warum man mich, den Verleger, berufen hat, zu Ihnen über die Aufgabe der Literatur zu sprechen. Wahrscheinlich, weil ich Bücher mache. Bücher werden für das Lesen und Studieren gemacht. Und noch so viele Bücher sind noch keine Literatur. Vielleicht hat man gedacht, da ich literarische Bücher verbreite, Gedichte, Dramen, Romane, Erzählungen, Essays, müsste ich, um die Manuskripte auswählen zu können, die veröffentlicht werden sollten, wissen, welche Aufgabe der Literatur gestellt ist. Dazu ist zu sagen, dass der Literatur ganz verschiedene Aufgaben zugeschrieben werden, je nachdem, wer über sie nachdenkt. Der Politiker, der Lehrer, der Philosoph, die Dame der Gesellschaft, der Jüngling. Das legt die Frage nahe, wer stellt allgemein der Literatur die Aufgabe? Wenn man von den Dichtern absieht, die unter sich und jeder für sich ihre eigene Auffassung darüber haben, muss gesagt werden, einmal die jeweilige Gesellschaft. In meiner Jugend, als es noch eine nach Klassen gegliederte Gesellschaft gab, war das eindeutig die gebildete Gesellschaft. Heute, wo die Gliederung der Gesellschaft mehrfach durch schwere Ereignisse überflutet und umgeschichtet worden und sie ein amorphes, wenn nicht anarchisches Gebilde ist, ist die Gesellschaftsschicht nicht mehr eindeutig zu erkennen. Ja, und dann ist es die Literatur, die der Literatur die Aufgaben stellt. Das ist kein Wortwitz. Die Dichtungen aus allen Zeiten eines Volkes bilden zusammen seine Literatur. Wenn ein neuer, originaler Dichter dazukommt, pflegt er zuerst durchweg absolutem Unverständnis zu begegnen, wenn es nicht gar Skandale gibt, wie zum Beispiel beim Auftreten Gerd Hauptmanns oder später Bertolt Brechts. In der weiteren Entwicklung stellt sich jedoch heraus, dass das Skandalöse durchaus in der großen Linie der Literatur lag, diese bestätigt und durch sie bestätigt wird. Das liegt nicht allein an einer Entwicklung der neuen Dichter, sondern die Literatur hat sich weiter entfaltet, ohne dabei etwas von sich preiszugeben. Warum Literatur? Diese radikale Frage taucht in unserer kommerzialisierten und technisierten Zivilisation nicht selten auf. Nicht bei den Industrieingenieuren, Wirtschaftlern, Gewerkschaftlern oder Politikern, wie man bei deren Ferne von aller Literatur annehmen könnte. Für sie ist es selbstverständlich, dass Dichtung, wenn sie auch in ihrem persönlichen Leben keinen Platz hat, eine bedeutende Erscheinung im allgemeinen kulturellen Leben ist. Und in diesem sehen sie alle Verpflichtungen gegen das Ideale außerhalb ihres Werktags und ihrer materiellen Existenz erfüllt. Nein, die radikale Frage, warum Literatur, ist gerade bei Dichtern aufgetaucht. Von zweien will ich berichten, weil sie Exponenten von zwei Extremen sind. Sie haben mit ihrem Leben darum gerungen. Leo Tolstoi hatte die beiden gewaltigen Romane »Krieg und Frieden« und »Anna Karenina« geschrieben, gewiss die größten Romane und literarischen Kunstwerke der europäischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Romane, die dauern werden, solange die europäische Literatur bestehen wird. Und danach hatte Tolstoi entdeckt, dass seine Romane nur für eine bestimmte Gesellschaft in Moskau und Petersburg waren. Diese Gesellschaft, zu der er gehörte, war, wie ihn das Leben mit Bauern und Leibeigenen auf seinem Gut lehrte, nicht die beste und keineswegs repräsentativ für Menschlichkeit. Und das Schreiben von Romanen für sie erschien ihm fortan eine leichtfertige Tändelei und eine Frivolität angesichts der Nöte und vor der ehrlichen Menschlichkeit einer großen Schicht des Volkes, die für die Literatur im Dunkeln lebt. Das Christentum, konkret genommen, macht ihm die Gesellschaftsordnung fragwürdig. Die Aufklärung seiner Gutsbauern sowie der Gesellschaft wurde für ihn die Gewissensfrage. Er wandte fortan sein ganzes Können, seine ganze Genialität und die gewaltige Leidenschaft seines Naturells an die Übersetzung der Evangelien, an Volkserzählungen und an Aufklärungsschriften für die Bauern und für seine Gesellschaftsklasse. Humanität und Aufklärung. Die beiden Begriffe wurden für ihn nahezu identisch. Für Tolstoi war die Literatur durch die Gesellschaftsordnung, deren Gefüge im Sozialismus ins Wanken geriet, in Frage gestellt. Ein Exponent von einem anderen Ende, der sich die radikale Frage stellte, warum Literatur, ist der große französische Dichter Paul Claudel. Er starb erst vor 2 Jahren. Unsere Theater spielten einige Stücke von ihm, vor allem den Seidenen Schuh. Ihm stellte sich die Gewissensfrage angesichts der Freigeistigkeit der modernen Literaten vor dem nur Ästhetischen. Claudels Wandlung geschah durch ein religiöses Erlebnis. Von einem bestimmten Augenblick seines Lebens an war in seinen Augen nur der gläubige Katholik ein vollkommener Mensch. Danach herrschte in seinem Werk nur eine Tendenz, die Preisung der Welt zu Ehren der Katholizität. Und sein Alterswerk besteht vorwiegend in Auslegungen von Bibeltexten, da hinein legt er seine mächtige Bild- und Wortgewalt. Die beiden Beispiele, Tolstoi und Claudel, zeigen, dass die Literatur einerseits durch das aufgelockerte Gefüge der menschlichen Gesellschaft, andererseits durch Gefährdungen der geistigen Hierarchie zu Beginn der modernen Welt in Frage gestellt wurde. Idealität und Diabolik in der herkömmlichen Dichtung und in einer veränderten Welt, aus diesem Spannungsfeld sollte einer modernen Literatur ihre Aufgabe erwachsen. Und nun will ich von meinen Erfahrungen mit der modernen Literatur berichten, Erfahrungen eines Lesers und Liebhabers. Es hat eine Zeit gegeben, in der auch mir die Literatur fragwürdig geworden ist, zu Anfang der Nazizeit. Warum hatten die Dichter der vorangegangenen Zeit, die ich gelesen hatte, das Kommende nicht voraus angezeigt und die Gesellschaft, in deren Mitte sie lebten, darauf vorbereitet? Ich war also von der Vorstellung beherrscht, die Aufgabe der Dichter angesichts der Gefahr, die unser Land bedrohte, wäre die der alten Propheten der Bibel gewesen. Und immerhin hatten doch Dichter wie Gerhard Hauptmann, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Stefan George, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Hesse, Franz Kafka und so weiter geschrieben. Gewiss, George hatte tatsächlich Warnungen und Tafeln aufgerichtet. Wir hatten auch in Kreisen darüber diskutiert, aber es waren mehr seine völkerpädagogischen Perspektiven, sein Begriff einer Elite und sein Formales gewesen, was uns beschäftigte. Und in der Rückerinnerung meinte ich auch in Rilkes Malte Lauritz Brigge die Andeutungen einer Welt erlebt zu haben, die sich im Geist selbst aufgegeben hatte. Dieses späte Licht über einer totalen Einsamkeit. Ich hatte nicht etwa von den Dichtern erwartet, sie hätten aufhalten sollen, was die Politik uns bereitete. Aber sie hätten voraus, meinte ich, das Erlebnis des Kommenden in unsere Sicht rücken sollen. Dichter sind machtlos, wenn Krieg ist, hat Hermann Hesse des Öfteren bekannt. Das war eine seltene Einsicht, indes andere Dichter noch im Krieg auf ihre Geltung bedacht waren. Viel später, eigentlich erst nach 1945, erkannte ich, dass beispielsweise im Werke Kafkas, das ich in den 20er Jahren vollständig gelesen hatte, viele der Qualen, die in den 30er und 40er Jahren erlebt werden sollten, schon Ereignis gewesen waren. Und nicht allein im Werke Kafkas. Und da musste ich auch eingestehen, dass es Dichtung war, was mich auf das Bestehen des Furchtbaren in der Zeit vorbereitet und in Augenblicken auch direkt, manchmal mit einem Wort, hatte bestehen lassen. Mir nicht bewusst hatte die Literatur meinen Geist, nein, nicht gestählt, aber durchdrängt. Aber bei der Lektüre hatte ich in den Richtungen weder die Wahrheit noch die Wirklichkeit erkannt. Das lag zum Teil daran, dass in der Literatur damals, wie übrigens heute wieder, die Wirkungsmöglichkeiten des Stilistischen besonders kultiviert wurden. So alt unsere Sprache ist, der Nachdruck in der modernen Dichtung liegt auf dem Stilistischen und dem Besonderen der Form. Außerdem waren die allgemeinen Erwartungen vor der Dichtung noch immer darauf gerichtet gewesen, sie könne allgemein die Verhältnisse der Zeit im großen Ganzen verändern. Eine derartige Erwartung war niemals gerechtfertigt, am wenigsten aber vor der modernen Dichtung. Inzwischen ist das allgemeine Bild vom Menschen in der Wirklichkeit ein anderes geworden. Zu unserer Zeit wurden einige grundlegende Erfahrungen in Bezug auf den Menschen gemacht. dass die Menschheit ein unter den vielen Gattungen der Geschöpfe dieser Erde ist und dass sie ständig im Stand der Veränderung ist, was keineswegs heißt im Fortschritt oder in einer höheren Entwicklung, sondern in der brodelnden Wandlung in sich, die gemeinhin Leben bedeutet. Und an der Stelle der allgemeinen Furcht vor der Natur beim frühen Menschen, der nur in einer Formung des Geistes zu begegnen war, steht heute eine kosmische Angst, denn wir erleben, wie keine Generation vor uns, unsere Winzigkeit in einem Kosmos, in dem Katastrophen zu entfesseln, in Menschenhand gegeben ist. Und zudem erfuhren wir, dass ein einziger Mensch die Möglichkeiten, gute und schlechte, zu vielen Menschen in sich hat. Also die Gefahren, die in der Menschengesellschaft und im einzelnen Menschen angelegt sind. Die Neuheit der modernen Literatur besteht nun darin, dass ihre Dichter die Wüste der modernen Welt erlebten und darin den Verfall des Menschen, der auch eine geheimnishafte Schönheit hat. Die moderne Literatur wächst in den Randzonen der ständigen Wandlung, dort, wo Auflösung und Umformung geschehen, wo Ende und Anfang ineinander gehen. Die moderne Gesellschaft probierte indes materielle Formen, mit der Welt und ihren Menschen fertig zu werden, teils mit Liberalismus, teils mit staatlich und wirtschaftlich gelenkter Organisation. Ihre ideellen Mittel sind Erziehung und Kulturpolitik. Ihr gelten die Menschen als Individuen immer weniger. Ein individuelles Leben wird nur noch in einem organisierten Rahmen zugelassen. Kultur wurde zu Kulturbetrieb. Das Leben droht dabei zu veröden. Wenn man sich heute umblickt, fällt eine allgemeine Unzufriedenheit mit der Entwicklung auf. Die Ahnung, es könnte alles anders sein. Bei allen Aufbauerfolgen und allem Fortschritt der Wirtschaft das Gefühl, nicht an der Wirklichkeit zu sein. Hier beginnt die spezielle Aufgabe der Literatur in unserer Zeit. Die Literatur gilt allgemein als ein Glied der Kultur. Kultur ist eine Erscheinung an der Gesellschaft, Ausdrucksform einer kollektiven Gemeinschaft. Die Dichtung aber ist, wie echte Kunst zu jeder Zeit, individueller Ausdruck. Der Dichter dieser Zeit ist ein über sich gebeugter Mensch unter dem Bann einer sensiblen Fantasie. Seine Stimme ist nicht die Stimme des Herzens, aber die Stimme des Individuellen, und sie spricht noch immer nur das Individuum an, das Individuum in seinen Wandlungen. Sie holt für das Individuum in diese Welt auch noch das Transzendente. Wenn der Dichter Brecht ständig betonte, die Welt sei veränderbar und man müsse sie ändern, fügte er stets hinzu, indem man den Menschen ändere. Das ist die große Aufgabe der Dichtung heute. Dazu kann man aber nicht nachdrücklich genug anmerken, dass die Veränderung nicht etwa einzig im Sozialen oder in Richtung eines Sozialismus gedacht sein kann. Das schlechtweg Revolutionäre oder besser die Richtung auf Künftiges gehörte immer zu meiner Vorstellung von einem großen Dichter.